Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben. Von und mit Agnes Blönnigen.
Heute im Podcast geht es um, ich glaube, das ist ein Thema, da kommt man gar nicht an den Medien vorbei. Überall gibt es Krebsarten und viele Menschen haben Angst davor. Und ich glaube, ein bisschen können wir natürlich durch unsere Lebensweise auch Dinge verhindern. Und wir wollen heute einfach mal schauen, wo liegen denn vielleicht die Risiken und welche Dinge sollten wir einfach vermeiden?
Also das ist natürlich ein großes Angstthema, diese Nummer mit Krebs, und sehr, sehr stark angstbesetzt. Und ich glaube aber, dass es gibt auch viel, was ermächtigen kann, dass wir die Chance, Krebs zu bekommen, geringer halten oder dass wir das in viel späteren Leben bekommen, wenn wir es bekommen sollten, wo das vielleicht auch nicht mehr so schnell wächst. Aber wie auch immer, also es kommt immer wieder auf durch Fragen, durch die Patienten, die ich habe. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal diese Büchse auf. Ich bin kein Arzt. Ich habe nur relativ viel Erfahrung mit meinen Patienten. Und ich glaube, das, was für viele andere Krankheiten auch gilt, gilt auch für Krebs. Dass, wenn wir bestimmte Faktoren erkennen und Dinge beachten, können wir das auch, die Chancen verringern, dass wir Krebs bekommen. Also, womit hat es zu tun? Also es gibt natürlich eine Nummer mit Genetik. Also es gibt Gene, die zum Beispiel Brustkrebs, Eierstockkrebs, also der Sexualhormone der Frau extrem erhöhen. Dennoch ist das bei jeder Genetik so, dass die Epigenetik, also unsere Lebensweise, sehr viel verhindern kann. Das gilt auch dafür. Es gibt auch viel Forschung, was Krebs betrifft. Was verursacht das? Natürlich, wir wissen das alles nicht. Die Therapien sind auch sehr unterschiedlich in den Erfolgschancen. Manche Krebsarten lassen sich nicht gut behandeln. Andere haben relativ gute Heilungschancen, egal was man macht. Also es ist keinerlei generalisierende Aussage darüber zu sagen. Aber vieles wissen wir über die Risiken, vieles wissen wir darüber, was im Körper passiert. Da möchte ich gerne mal drauf eingehen. Viele Dinge sind vermeidbar. So, wir haben auslösende Ursachen, also ionisierende Strahlung, also alle Strahlen, die Zellveränderungen machen können, auch die Sonne, radioaktive Strahlung. Also wir sind ja auch schon ein paar Tage auf der Welt. Als ich klein war, da gab es auch relativ viele Atombombenversuche. Wer weiß, wo diese Strahlen gelandet sind? Wir sind damals als Kinder jedes Jahr, wir hatten eine Lungenröntgen. Das macht man heute auch nicht mehr. Diese Strahlen akkumulieren sich natürlich irgendwie in den Zellen, haben die Schäden akkumulieren sich leider Gottes. Dann hatten wir Tschernobyl, das hatten wir auch noch erlebt. Wir sind immer noch da. Was die Folgen später sind, wissen wir nicht. Also das heißt, es gibt physikalische Einflüsse, die Krebs, die Zellveränderungen auch bewirken können. Dann haben wir viele Schwermetalle. Schwermetalle akkumulieren sich im Körper und scheinbar viele Krebstumore sind voller Schwermetalle und Aluminium, als ob der Körper sie verpackt in einer Stelle, naja, vielleicht mit der Absicht, dass es nicht so viel Schäden macht, aber dann doch, weil das wird dann irgendwann metastasieren, das Mammakarzinom, wer weiß. Wir haben Schimmelpilze, Aflatoxine in Nüssen. Ich denke, wenn man das weiß, dass Schimmelpilze ein Thema sind, kann man sehr genau gucken, dass zu Hause nichts Schimmeliges rumfliegt. Schwarze Pilze sind immer sehr, sehr toxisch. Und diese Nüsse, die vielleicht aus sehr feuchten Gegenden kommen, sind auch belastet. Das weiß man relativ sicher, dass Pistazien und Paranüsse häufig schimmelbelastet sind. Also wenn jemand einen Hauch von Schimmelgeschmack spürt, sofort raus damit, nicht essen. Nichts Schimmeliges essen, weil Schimmel, also die Aflatoxine sind sehr krebserregend. Wir haben auch ein Thema mit elektromagnetischen Feldern. ja, wir können es nicht hundertprozentig meiden. Die ganze Welt ist voll. Allerdings wissen wir, wenn wir Kopfhörer haben, die kabellos arbeiten, ist die Belastung im Gehirn viel größer. Benutzt lieber einen Kopfhörer mit Kabel. Man muss auch das Handy nicht nonstop 24/7 an sich haben. Diese Smartwatches sind sehr, sehr belastend. Die haben direkten Körperkontakt und lassen sich auch sehr schlecht entstören, was diese elektromagnetischen Felder betrifft. Kein Mensch muss sie unbedingt tragen, zumal wir wissen auch nicht, wo die ganzen Daten landen von denen. Dann habe ich einen anderen Podcast gemacht über Mikroplastik und Östrogendominanz, dass all diese ganzen Kunststoffe Xenoöstrogene freisetzen können, die unser Hormonsystem durcheinander bringen und auch bestimmte Krebsarten gerne begünstigen. Wir haben ein Thema mit Alkohol. Alkohol ist mega toxisch. Dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Ja, klar, man kann ja schon mal was trinken, aber wenn man jeden Tag Alkohol trinkt, ist garantiert diese Krebsgefahr sehr viel höher. Vor allem dann auch noch, wenn man auch noch raucht dazu. Umwelttoxine, wir können uns nicht auf den Mond schießen, müssen damit allen leben. Wir essen oft Fertignahrung, mal eben schnell, trinken dazu einen Kaffee aus Pappbecher, das mit Plastik ausgekleidet ist. Es gibt Dinge, die nicht unbedingt sein müssen. Und ich glaube, dann können wir schon einiges an Themen verringern. Ich habe jetzt ein paar Sachen aufgezählt, die die Krebsrisiken erhöhen. Dazu gehört auch die Ernährung. Da gehe ich gleich nochmal rein, speziell. Dennoch ist das so, dass diese Liste ist bestimmt nicht vollständig. Noch viel mehr, was dazu gehört. Ich habe auch keinen Anspruch auf die Vollständigkeit. Dennoch ist es so, dass wir wissen mittlerweile, egal wie die Genetik aussieht, egal wie die Belastung aussieht, wir haben einen gemeinsamen Nenner von all diesen Störungen. Mehrere zum Beispiel, mehrere sogar. Also es ist immer eine leichte Silent Inflammation da, also eine Entzündung. Die Krebse entsetzen sich auch gerne da rein, wo schon eine Entzündung ist. Und alle Krebszellen, Krebsgeschehen haben eine gemeinsame Nennung, das ist die Mitochondriopathie. Dass die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, irgendwie Schaden nehmen. Und wir können sehr viel tun, damit die Mitochondrien wieder funktionieren oder ihre Funktion erhalten. Vor allen Dingen, man muss sich überlegen, was füttert die Krebszelle? Also erstens ist das so, dass es braucht Wachstumsfaktoren, IGF-1 und TGF-Beta zum Beispiel. TGF-Beta haben wir in der Kuhmilch drin. Also ich empfehle nicht, dass jemand Kuhmilch trinkt als Erwachsener. Wir brauchen dieses Wachstumsfaktor nicht. Das brauchen nur Kühe, damit sie groß werden. Und in der Natur trinkt auch keine Tierart die Milch einer anderen Tierart. Und TGF-Beta, da gibt es schon diverse Untersuchungen, dass TGF-Beta fördert die Krebsentstehung beim Erwachsenen. Dann haben wir den sogenannten Warburg-Effekt. Der Professor Warburg war ein Professor für Physiologie in Berlin in den 30er Jahren. Und er hat für diesen Warburg-Effekt einen Nobelpreis bekommen. Das ist, kurz zusammengefasst, bedeutet, dass wir produzieren alle Krebszellen. Die Krebszelle wird dann zum Tumor, wenn es irgendwie mutiert und das Immunsystem zusammenbricht, dann gibt es ein Tumorgeschehen. Und die Krebszelle schaltet die Mitochondrien mehr oder weniger ab, kann die Energie nicht mehr effektiv produzieren, die ATP, geht in Gärung und verschafft sich Energie sehr ineffektiv aus Zucker. Also, wenn wir viele Kohlenhydrate essen, das wird immer wieder in Zucker umgebaut und wir füttern damit unsere Krebszellen. Dieses Thema kehrt immer wieder zurück. Also ich glaube schon, dass die ketogene Ernährung einen sehr positiven Effekt hat, damit wir auch gesünder bleiben und die Krebszellen nicht füttern. Also fahrt einfach die verdammte Kohlenhydrate runter. Kein Mensch braucht die. Die sind nicht essentiell. Also auch wenn wir nie mehr in unserem Leben ein Gramm Kohlenhydrat essen, das sage ich immer wieder, haben wir alles, wenn wir ausreichend vor allen Dingen tierische Fette und tierische Eiweiße essen. Dann haben wir ein zusätzliches Faktor. Die Krebszelle muss wachsen. Und Insulin ist auch ein Wachstumsfaktor. Und wann wird Insulin ausgeschüttet? Da komme ich schon wieder zu den Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate müssen runtergefahren werden mit Insulin. Insulin wird allerdings auch ausgeschüttet durch Stresshormone. Und es gibt noch ein paar andere Faktoren, die das auch begünstigen. Medikamente können das auch und so weiter. Also, wenn man das alles weiß, kann man schon ein bisschen wählen, wie man leben will. Wir haben auch Faktoren, Mikronährstoffe, die richtig gut sind. Gibt viel Forschung. Also, das heißt, die Futter für Krebs runterfahren. Das ist wichtig. Und Vitamin D spielt eine riesige Rolle. Und zwar, ich empfehle den Patienten 70 bis 80 Nanogramm pro Milliliter einen guten Spiegel auf die Dauer zu haben. Es gibt viel Forschung, dass es die Zellgesundheit sehr zuträglich ist, wenn wir einen hohen Vitamin-D-Spiegel auf die Dauer haben. Außerdem, damit wir die Belastungen ausscheiden können, müssen wir dafür sorgen, dass alle Entgiftungsorgane optimal arbeiten. Leber, Niere, Darm, Haut. Alle Löcher müssen offen sein und laufen. Die Haut ist super wichtig, auch mal in die Sauna gehen. Entgiftungsenzyme optimieren, die wir auch zum Teil auch vererben. Also man kann das auch labortechnisch nachweisen, wie viel von welchem Enzym ist festgelegt, genetisch festgelegt. Also zum Beispiel die Glutathion-S-Transferase M1 oder T1 oder die Superoxid-Dismutase. Die sorgen dafür, dass die Entgiftung super gut funktioniert. Die brauchen auch Kofaktoren. Die müssen alle da sein. Und wenn wir feststellen würden, dass jemand diese Entgiftungsenzyme geringen Grad also produziert, dann ist es sehr wichtig, dass wir das, was da ist, gut unterstützen. Und das kann man auch. Und man kann das auch messen im Labor, das oder messen lassen. Das macht man nur einmal im Leben. Dann weiß man, aha, ich muss darauf oder darauf achten. Oder zum Beispiel noch etwas ist die Katecholamin-O-Methyltransferase. Das ist ein Enzym, was sowohl die Stresshormone und auch Sexhormone abbaut. Wenn da ein Polymorphismus da ist, dann kann es sein, dass aus den Hormonen ungünstige Stoffwechselprodukte gemacht werden in unserem Körper, die ein Krebsgeschehen auch fördern. Wenn sowas vorhanden ist, dann würde ich sagen, sei vorsichtig mit Hormonersatztherapie. Also es gibt schon ein paar Sachen, die man da machen kann. Dann Darm immer wieder, Leaky Gut, durchlässige Darmwand, behandeln, also feststellen, behandeln. Wir haben ein großes Thema mit den freien Radikalen, weil die machen immer Entzündung und einen mitochondrialen Schaden. Das ist Wasserstoffperoxid, Superoxid, Anionradikal, Hydroxylradikale. Die kann man messen. Wir gucken, wo geht die Reise hin? Wir können das auch beheben. Wir können die Lipidoxidation messen, Immunstatus messen, Vitamin D-Status messen. Wir können auch gucken, wie arbeiten die Mitochondrien. Das ist zum Beispiel der BH-Index. Wir können sehen, wie gut sind die, wo sind die Mängel. Wir können das auch beheben durch Mikronährstoffe, durch Intervall-Hypoxie-Training, die wir auch in der Praxis anbieten. Es gibt noch eine spannende Beobachtung, was die Mitochondrien betrifft. Vor 150 Jahren war die Durchschnittstemperatur eines Menschen 37 Grad. Jetzt haben wir das um 35,7 weltweit durchschnittlich. Das heißt, die Körpertemperatur geht runter. Und was ist die Körpertemperatur? Eigentlich ist das das Resultat der nicht verarbeiteten Energie in den Mitochondrien. Das heißt, gesunde Mitochondrien machen mehr Energie, es bleibt mehr Energie über, die Temperatur ist höher. Wenn diese Temperatur, unsere wirklich Kerntemperatur in unserem Körper, kontinuierlich runtergeht, das ist ein Zeichen davon, dass wirklich sehr viele Menschen auch mitochondrialen Schaden genommen haben. Ja, es gibt noch andere Gründe dafür, dass die Temperatur niedrig ist, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Dennoch ist das ein Hinweis auf eine mitochondriale Schädigung. Jetzt gibt's noch einen interessanten Hinweis für mich. Fieber, super wichtig. Im Fieber ist die Stoffwechsellage absolut hochgefahren. Erreger sind hitzeempfindlich. Wir reinigen den Körper mit Fieber. Und das ist so fatal, Fieber zu unterdrücken, weil wir genau diesen Reinigungs- und Immunreaktion unterdrücken, die eigentlich uns gesund machen könnte. Es gibt ja auch ein sehr, sehr alter Spruch von einem, ich weiß sogar, Paracelsus war das, gib mir Fieber, ich heile alle Krankheiten. Das ist so, ich freue mich, wenn ein erwachsener Patient, der schon lange kein Fieber mehr hatte, wieder fiebern kann. Ich weiß, dass er seinen Immunstatus verbessert hat. Der ist dann in der Lage, wieder chronische Erkrankungen zu überwinden und die akuten zu behandeln. Selbst zu behandeln nennt man Switch von TH2 in TH1. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich will das nur fallen lassen, dass man das auch mal messen kann. Auch, wo steht der Immunstatus? Und wenn die Therapie Erfolg hatte, möglicherweise kriegt er nach Jahren das erste Mal wieder Fieber mit einem fieberhaften Infekt. Dann war er nicht davor, diesen Fieber zu unterdrücken. Ich glaube, da habe ich zu Fieber habe ich schon mal einen separaten Podcast gemacht, aber es passt auch hierzu. Was muss ich beachten, damit mein Körper funktioniert? Was ist ein Zeichen davon, dass es funktioniert? Wie kann ich das unterstützen? Was lasse ich zu? Was nehme ich in Kauf? Also zum Beispiel Fieber wäre in so einem Fall eine gute Reaktion. Es ist auch sehr wichtig, dass wir psychisch gesund bleiben, dass wir Konflikte lösen, dass wir Stress reduzieren. Stress macht immer eine Cortisolerhöhung. Cortisol erhöht Insulin. Das ist wiederum schlecht, weil das ein Wachstums, Insulin ist ein Wachstums, Wachstumsfaktor. Es gibt auch in der alternativen Krebstherapien auch die Möglichkeit, die Chemotherapie besser wirken zu lassen, indem man Insulin spritzt. Also das, ich behandle keinen Krebspatienten, das ist dem Arzt vorbehalten. Es gibt auch Ärzte, die das machen. Ich weiß, dass es funktionieren kann. Also da schließt sich das wieder, wie das Ganze mit dem zum Stoffwechsel passt. Finde ich eine sehr, sehr angenehme Idee. So. Aber wir können Insulin auch runterfahren, indem wir Keto essen zum Beispiel. Ganz einfach. Also, ein letzter Faktor ist Bewegung und Krafttraining. Also, wir haben die Mitochondrien, können wir gesund erhalten, indem wir auch dafür sorgen, dass die alle Mikronährstoffe haben, die sie brauchen zum Arbeiten. Die nicht mehr so gut funktionierenden Mitochondrien können wir anregen zum Absterben, indem wir Intervall-Hypoxie-Training machen oder aber Bewegung und Sport und Krafttraining züchtet neue Mitochondrien. Das ist aber schwer kranken Leuten sehr schwierig, aber Intervall-Hypoxie-Training kann man immer wieder machen. Wir können kalt und warm als Reiz anwenden zu mitochondrialer Stärkung und das ist Sauna oder Eisbäder, wenn man das mag. Das ist mit Sicherheit alles nicht vollständig, aber ich denke, da gibt's einiges, was Sie tun können. Mir fällt noch etwas ein zur Ernährung. Und zwar, wir haben auch Phytoöstrogene, die ich nicht empfehlen würde zu essen, weil das wiederum dieses Östrogendominanz macht bei Männern und bei Frauen. Das wäre zum Beispiel Soja und Leinsamen. Die würde ich weglassen. Kein Soja, kein Leinsamen. Es gibt noch andere Gründe, warum man das nicht essen soll. Also wie gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt hier Stunden sitzen würde, fällt mir noch wahrscheinlich noch mehr ein. Aber ich glaube, das reicht erstmal.
Ich finde es spannend, dass es total viele Punkte sind, wo wir Dinge einfach in der Hand haben. Und klar, es gibt im Leben keine Garantie auf nichts. Aber nichtsdestotrotz, die Wahrscheinlichkeit wird geringer. Und deswegen ist es sinnvoll, sich mit all den Dingen auseinanderzusetzen.
Ja, und ich glaube, der gesunde Stoffwechsel ist für viele Dinge ein Schlüssel. Also da komme ich schon wieder zu meinem Lieblingsthema, gesunder Zuckerstoffwechsel. Das spielt bei der Krebsgeschehen auch eine riesengroße Rolle, weil, wie gesagt, die soliden Tumore ernähren sich aus Zucker. Also es ist eine große Hilfe, wenn wir das in den Griff kriegen.
Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben. Von und mit Agnes Blönnigen. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.